ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Herzlich willkommen hier beim Podcast der ARD-Rechtsredaktion direkt aus Karlsruhe. Mein Name ist Frank Bräutigam und ich bin heute nicht alleine im Studio. Bei mir ist mein Kollege, der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt, den ihr auch kennt. Aus dem Podcast sprechen wir über Mord zusammen mit Thomas Fischer. Hallo Holger.
Hallo Frank.
Wie geht's dir?
Ja, schön hier zu sein und vor allen Dingen schön, dass wir gleich großen Besuch kriegen.
Ganz genau, denn wir sind hier zusammen, weil wir heute ein längeres Interview mit dem Generalbundesanwalt Jens Rommel führen. Über ganz viele Themen wird es gleich gehen. Wir sprechen über den Anschlag in Magdeburg, den er ja noch nicht übernommen hat. Wir sprechen über islamistischen Terror, über Spionage, über Syrien. Ganz, ganz viele aktuelle Themen arbeiten wir ab. Jens Rommel ist seit dem 4. März 2024 Generalbundesanwalt. Vorher war er Richter am Bundesgerichtshof und davor hat er von 2015 bis 2020 die zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg geleitet. Das ist so ein wenig seine Vita und was ihn aktuell beschäftigt, das erfahrt ihr jetzt in unserem gemeinsamen Interview.
Herr Rommel, immer wenn ein neuer Generalbundesanwalt ins Amt kommt und wir dann sprechen, wie es so aktuell steht, gibt es zentrale Herausforderungen. Bei Ihrem Vorgänger war das zum Beispiel der rechte Terror, extremistische Täter. Ich erinnere mich noch, bei der Einführung von Herrn Dr. Frank ist das Verfahren wegen des Angriffes auf die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker wirklich im Wortsinne im Moment der Amtseinführung ganz präsent gewesen. Bei Ihnen kommt es mir jetzt so vor, als wenn eigentlich, seit Sie im Amt sind in diesen Monaten, Schwerpunkt eigentlich überall war, dass alles lichterloh brennt und Sie eigentlich nach allen Seiten irgendwie handeln müssen. Ist der Eindruck falsch oder ist das auch Ihre Empfindung?
Also wenn ich auf mein fast erstes Jahr jetzt zurückschaue bei der Bundesanwaltschaft, dann habe ich auch den Eindruck, dass wir in fast allen Bereichen viel zu tun haben, die mit Terrorismus, Spionage, Völkerstrafrecht zu tun haben. Und zwar auch mit allen Bereichen, die die Bundesanwaltschaft in der Geschichte beschäftigt hat. Das fing an mit der RAF, die kurz vor meinem Amtsantritt wieder in den Blick der Öffentlichkeit gerückt ist.
Durch die Festnahme von Daniela Klette.
Es gab linksterroristische Anschläge auf Infrastruktureinrichtungen. Wir erinnern uns vielleicht an die Stromleitung in Grünheide Richtung Tesla-Werk als prominentes Beispiel. Es gibt weiterhin rechte Anschläge oder Gruppierungen in Deutschland. Da haben wir Anklagen insbesondere erlebt und Hauptverhandlungen dieses Jahr. Aber wir haben eben auch das ganze Spektrum der sonstigen Bedrohungen, islamistischer Terror, ausländischer Terror in Deutschland, aber eben auch weltweit. Und hinzu kommt Spionage, Sabotage und die bewaffneten Konflikte dieser Welt.
Hand aufs Herz, haben Sie sich so vorgestellt oder hatten Sie den Eindruck, es könnte etwas geordneter ablaufen?
Ich hatte es mir nicht so deutlich vorgestellt. Mir waren natürlich die Zuständigkeiten der Behörde bekannt und dass wir in unruhigen Zeiten leben, aber dass wirklich das gesamte Spektrum aufgefächert würde, eben von der RAF bis zum Tiergartenmörder, von russischer und chinesischer Spionage bis zu den Bürgerkriegen in Syrien, dem Überfall auf die Ukraine und wir ja auch dann Anschläge erlebt haben, die wir vielleicht noch zuordnen müssen, bis hin zu Paketen und Kabeln in der Ostsee. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Wenn Sie einen Studienkollegen treffen würden, der Sie fragt, was machst denn du jetzt eigentlich den ganzen Tag, was würden Sie antworten?
Ja, ich würde es versuchen, nüchtern zu beschreiben, nämlich, dass ich mich bemühe, die Behörde so gut es geht zu leiten. Dazu gehört tatsächlich, mich in einzelne Ermittlungen insoweit einzumischen, dass wenn die Kollegen eine Entscheidung brauchen, wie eine bestimmte Weichenstellung zu treffen ist oder ob wegen der besonderen außenpolitischen Sensibilität vielleicht vorher Kontakt mit der Bundesregierung aufgenommen werden muss. Wenn Ermittlungen abgeschlossen sind, unterschreibe ich die Anklagen, die ich vorher sehr genau lese, weil die dann auch tatsächlich meiner Überzeugung entsprechen sollen. Genauso ist es bei wichtigen Haftbefehlen. Und dann gehört aber natürlich auch dazu, die Behörde zu führen. Dazu gehören Besprechungen. in Ermittlungsangelegenheiten, auch mal in Revisionsverfahren, für die die Behörde ja auch zuständig ist, aber eben dann auch der organisatorische Teil. Es galt erstmal 350 Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und dieses ganze Aufgabenspektrum einigermaßen zu durchdringen.
Ihr Vorgänger im Amt, der Generalbundesanwalt Dr. Frank, hat nach seinem ersten Jahr gesagt, er vermisse am meisten das Selbstautofahren. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind in Ihrer Behörde schon mit Polohemden gesehen worden, die da auf das Rennrad deuten könnten.
Also ich kann mich nicht zu Ihren Quellen äußern. Ich fahre nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit aus Sicherheitsgründen. Das Autofahren vermisse ich deswegen nicht, weil ich, um in die Heimat zu kommen, die A8 befahren muss am Freitag Richtung Süden, am Sonntagabend Richtung Norden. Und das ist sicher kein Vergnügen, auf das man, dem man irgendwie nachtrauern würde.
Und fahren Sie noch selbst?
Am Wochenende, ja.
Sie haben, Herr Rommel, in Ihren einleitenden Worten schon viele Themen angesprochen, für die Sie zuständig sind. Jetzt gibt es auch ein wichtiges Ereignis, das kurz vor Weihnachten passiert ist, für das Sie bislang nicht zuständig sind mit Ihrer Behörde für die Ermittlungen. Es geht um den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Ein Horrorszenario, 20. Dezember. Wir erinnern uns an diesen Freitagabend. Und für Holger Schmidt und mich sind in diesen Situationen als Journalisten dann immer auch eine ganz wichtige Frage: Übernimmt der Generalbundesanwalt diesen Fall und wird Karlsruhe dann zuständig? Sie haben das an diesem Abend nicht gemacht, an dem Wochenende drauf nicht und auch bis heute nicht. Warum nicht?
Ja, der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg war ja das dritte große öffentliche Ereignis im vergangenen Jahr. Wir erinnern uns an den Messeangriff auf dem Marktplatz in Mannheim und einige Monate später dann auf das Stadtfest in Solingen. Zwei Verfahren, die die Bundesanwaltschaft an sich gezogen hat. Am einfachsten in Solingen, weil dort der Täter an den IS angebunden war und dann die Bundesanwaltschaft direkt zuständig ist. Im Übrigen ist es so, dass Justiz Ländersache ist nach unserem Grundgesetz und die Bundesanwaltschaft nur ausnahmsweise tätig werden kann. Neben der Tat als solcher, hier also ein Mord, muss der Fall besondere Bedeutung haben, was er sicher hat in Magdeburg. Aber diese besondere Bedeutung, dieses Aufsehen bundesweit und auch die Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls allein genügt nicht, sondern wir brauchen auch noch einen spezifischen Staatsschutzhintergrund. Das heißt, wir brauchen einen Angriff auf den Gesamtstaat oder auf unsere Verfassungsgrundsätze. Und dagegen spricht aus meiner Sicht, was bei dem Magdeburger Fall, dass der Beschuldigte zwar sehr viele Kontakte auch mit staatlichen Stellen hatte, es sind jetzt über 100 bekannt geworden, aber eben auch mit ganz vielen anderen Stellen und Personen im Clinch lag. Daher dürfte aus meiner Sicht die Tat eher den Charakter einer Amokfahrt aus persönlicher Frustration haben und weniger den Charakter einer Terrorismustat, die gegen die Bundesrepublik oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist.
Auch wenn er selbst an das Bundeskanzleramt geschrieben hat, auch wenn er staatliche, halbstaatliche Organisationen bedroht hat, auch wenn er an so vielen Punkten eigentlich gezeigt hat, wenn man seine Nachrichten zuvor nimmt, mein Interesse ist daran, euch zu zwingen, die Dinge so zu entscheiden und so zu sehen, wie ich es tue. Das sind doch eigentlich klassische Gesichtspunkte auch politischer Straftaten und der Versuch, Verfassungsorgane, staatliche Organe zu nötigen.
Sie haben ja vorher kurz die zeitliche Komponente angesprochen. Ich bin tatsächlich aus meinem Weihnachtsurlaub zurückgefahren an dem Samstag früh wieder in die Behörde, um 3 Tage lang bei uns im Lagezentrum mit den Kolleginnen und Kollegen zu beraten, was wir machen, weil der Fall schwer zu beurteilen ist. Es ist ein von seiner psychischen Konstitution auch ein ungewöhnlicher Fall. Auch die Bandbreite dessen, was wir an politischen Äußerungen haben, lässt sich ganz schwer einordnen. Die Bedrohungen gegen staatliche Einrichtungen hat er ja alle nicht umgesetzt, die in den Jahren angefallen sind. Und die Tat richtet sich jetzt gegen einen Weihnachtsmarkt, also gerade keine staatliche Stelle. Und sie steht eben auch nicht wie jetzt eine Demonstration oder eine Meinungsäußerung auf einem Marktplatz an einem Stand für unsere Art der politischen Willensbildung. Sie ist natürlich gegen Bürger gerichtet, das ist aber natürlich letztlich auch eine Amoktat und deswegen tun wir uns so schwer, diese Tat einzuordnen.
Spielt die psychische Verfassung des Täters auch bei Ihren Beurteilungen eine Rolle, ob sie zuständig sind oder eher die Landesbehörden?
Also eine terroristische Motivation und Einschränkungen der Schuldfähigkeit schließen sich ja nicht gegenseitig aus. Ich finde es aber schon wichtig zu verstehen, was einen Täter motiviert hat, um zu begreifen, ob die Tat wirklich gegen unseren Staat oder unsere Art des Zusammenlebens gerichtet war oder sich blindlings gegen das nächstbeste Ziel gerichtet hat. Und da kann eben die Motivation, die wir vielleicht noch herausbekommen oder Anhaltspunkte für seinen seelischen Zustand durchaus von Bedeutung sein, ob sie die Tat mitgeprägt haben.
Können Sie nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die die Tatsache, dass sie das nicht übernommen haben, als eine Bagatellisierung der Tat ansehen und die so eine Erwartung haben, das ist doch so gravierend gewesen, das hat Deutschland über Tage in völlige Fassungslosigkeit gestürzt. Warum ist da nicht unser oberster Terrorbekämpfer, den wir doch haben und der immer wieder auch für einen starken Staat steht, warum nimmt der das nicht? Ist das ein Gesichtspunkt, mit dem Sie sich beschäftigt haben?
Also die mit der Frage, was muss eigentlich noch passieren, bevor der GBA tätig wird, habe ich mich ja auseinandergesetzt. Es sind eben drei Voraussetzungen. Die Tat als solche, hier der Mord, die besondere Bedeutung, die sicher vorliegt und zusätzlich der Staatsschutzcharakter. Und diese letzte Voraussetzung kann man nicht dadurch überspielen, dass man die anderen beiden Voraussetzungen allein für ausreichend erachtet. Der Bund ist eben nicht zuständig, wenn die Tat besonders groß ist. Amokfahrten wie in Trier oder andernorts haben die Landesstaatsanwaltschaften in eigener Zuständigkeit auch gut bewältigt.
Wenn man nach Magdeburg schaut, liest man jetzt auch so Meldungen, es gibt dort vermehrt rassistische Übergriffe gegen Migranten nach dieser Tat. Da geht es jetzt nicht um Zuständigkeiten, aber sind auch solche Dinge Sachen, die Sie dann bewegen und nachdenklich machen?
Also ich habe das erste Mal im neuen Amt erlebt in Mannheim, wie nah einem so eine Tat kommen kann. In Mannheim war es eben so, dass es uns auch noch räumlich sehr nahe gekommen ist. Wir sitzen ja in Karlsruhe, das ist ja die nächste große Stadt, so dass man sich gut vorstellen kann, wie sich das anfühlt. Die Reaktionen und die Auswirkungen auf die Bevölkerung und auf das Zusammenleben spielen durchaus auch eine Rolle für den juristischen Teil, nämlich für die Frage, ob die Tat besondere Bedeutung hat. Da gehört es natürlich dazu, das in den Blick zu nehmen. Nur ändert das eben nichts an der letzten Frage, die wir noch beantworten müssen, ob die Tat wirklich gegen den Staat gerichtet war.
Das Verfahren wegen des Anschlages in Mannheim steht relativ kurz vor Eröffnung der Hauptverhandlung. Sie haben Anklage zum Oberlandesgericht Stuttgart erhoben, bewerten diese Tat insbesondere bezogen auf den Polizeibeamten Ruven Lauer als einen Mord. Aber interessanterweise sehen Sie das, was der Täter Suleiman A. getan hat, nicht als einen Ausdruck einer terroristischen Vereinigung, obwohl er vorher sehr einschlägig krasse Prediger sich angehört hat, vieles von dem umgesetzt hat, was man in dschihadistischer Literatur als Vorbereitungsempfehlungen liest, die Messer gekauft dafür, verschiedene andere taktische Züge gemacht hat, die Handykarte hat verschwinden lassen. Das hat mich überrascht. Warum ist das aus Ihrer Sicht nicht auch eine terroristische Tat, eine Unterstützungshandlung für eine terroristische Vereinigung?
Also wir haben die Tat soweit aufgeklärt, wie es nötig war, um sie zur Anklage zu bringen. Die Hauptverhandlung soll tatsächlich in Stuttgart schon im Februar jetzt beginnen. Das Oberlandesgericht hat die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen. Wir haben eine Mitgliedschaft nicht feststellen können, weil man sich nicht alleine dieser Vereinigung sozusagen aufdrängen kann. Und letztlich hat uns diese technische Verbindung an den IS gefehlt. Letztlich, dass es ihm zunutze kommt. Es wird im Ergebnis keine große Rolle spielen. Wir haben den Vorwurf des Mordes und des vielfachen versuchten Mordes. Und wir haben die Zuständigkeit des Oberlandesgerichts in Staatsschutzangelegenheiten, sodass das eher ein Randaspekt ist.
Das Oberlandesgericht hat das Ganze vor dem großen Senat, also 5 Richterinnen und Richtern, eröffnet. Man hätte das auch in der Theorie mit 3 Richterinnen und Richtern machen können. Es sind Verhandlungstage bis Ende des Jahres sehr umfänglich angeordnet worden. Hat Sie das überrascht? Der Sachverhalt ist doch eigentlich relativ überschaubar. Es gibt Videofilme. Ich sag mal etwas provokant, am Schwurgericht wäre das mit 8 bis 10 Verhandlungstagen gemacht worden.
Also in die Planung der Hauptverhandlung durch die Oberlandesgerichte mische ich mich nicht ein. Wir haben sehr erfahrene Vorsitzende von den Staatsschutzsenaten an den Oberlandesgerichten, insbesondere auch in Stuttgart. Und ich bin mir sicher, dass sie sich etwas dabei gedacht haben.
Und Ihre Erwartung, war das auch so viele Tage, ein großer Senat?
Also meine Erwartung war schon, dass wir etwas Zeit brauchen würden. Das habe ich eben auch zum Beispiel selbst im politischen Raum versucht mitzuteilen, als ich meinen ersten Auftritt im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages noch vor der Sommerpause hatte und mit der Frage konfrontiert war, es ist doch eigentlich alles geklärt, was gibt's noch zu besprechen? So einfach sind natürlich Ermittlungen zu einem Mordgeschehen trotzdem nicht. Man braucht Sachverständigengutachten, man muss den Opfern gerecht werden, ihren Angehörigen, die zu Wort kommen sollen, und natürlich die Radikalisierung eines Täters, seine Motivation und damit dann auch seinen Schuldumfang müssen natürlich sorgsam aufgeklärt werden, auch wenn bei Mord und voller Verantwortlichkeit eine Strafe eigentlich feststeht.
Der Prozess wird ja am 13.02. im Gerichtssaal Stuttgart-Stammheim beginnen. Dort, genau in diesem Saal, läuft ja gerade auch noch ein anderes Verfahren. Es geht um die große Gruppe der sogenannten Reichsbürger, die Sie angeklagt haben. Und das Besondere daran ist eben, dass der Prozess in Stuttgart nur einer von 3 ist. Es gibt ein Verfahren in Frankfurt. Bei der Eröffnung war ich auch im Gerichtssaal in Stuttgart. Und in München läuft noch 1. Also wirkliches Neuland. Wie erleben Sie die Aufteilung dieses großen Verfahrens an 3 Gerichtsstandorte? Weil die Verteidiger ja sehr stark kritisieren, wir wissen überhaupt nicht, was in den anderen Gerichtssälen passiert, das beschneidet unsere Rechte. Was ist Ihre Sicht auf dieses Verfahren jetzt nach einiger Zeit, dass es läuft?
Also es waren ursprünglich 27 Beschuldigte, dann Angeklagte in diesem Komplex der terroristischen Vereinigung um Prinz Reuß herum. Und man muss sich das vorstellen, 27 Angeklagte mit 3 Verteidigern jeweils, dann hat man 100 Personen auf der einen Seite sitzen. Das lässt sich kaum machen in einer Hauptverhandlung. Deswegen haben wir uns für diese Aufspaltung auf 3 Prozesse entschieden, die ja nicht willkürlich erfolgt ist, sondern nach thematischen Gruppen, um dort Zusammenhänge herzustellen, sozusagen die Führungsgruppe, der militärische Arm, regionale Zuständigkeiten, um das zu bündeln. Solche Aufspaltungen kennt man auch aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Das ist also nichts völlig Ungewöhnliches, aber der Maßstab ist hier natürlich ein anderer. Tatsächlich bestehen Schwierigkeiten darin, weil es ja immer um dieselbe terroristische Vereinigung geht, die wir den Angeklagten vorwerfen, sodass zum einen Doppelungen nicht zu vermeiden sind, also identische Beweisaufnahmen an 3 Gerichtsorten, und was natürlich auch nicht zu vermeiden ist, dass bei der Beweisaufnahme nicht 100% dasselbe gesagt und erkannt wird wie in anderen Prozessen. Und was auch passieren kann, ist natürlich, dass sich die jeweiligen Angeklagten einlassen, was von Interesse sein kann für die Verteidigungsstrategie an anderen Orten. Deswegen ist die Bundesanwaltschaft gemeinsam mit den Gerichten aufgefordert, diese Informationen aus den anderen Prozessen hinüber zu retten, wenn es solche Bedeutung hat unter Aufklärungsgesichtspunkten.
Klappt das aus Ihrer Sicht bislang?
Also bislang muss man ja sagen, dass die Verfahren sehr viel Zeit dafür benötigt haben, die zum Teil doch sehr umfangreichen Einlassungen zur Person der jeweiligen Angeklagten entgegenzunehmen. Die Bundesanwaltschaft hat sich ein Konzept gegeben, um sicherzustellen, dass dieser Informationsfluss gelingt. Und ich habe bisher keinerlei gegenteilige Anhaltspunkte.
Können Sie uns nochmal mit in Ihre Behörde nehmen? Wie kann ich mir das vorstellen? Die Sitzungswoche ist vorbei. Die Vertreter aus allen drei Hauptverhandlungen treffen sich zu einer Art, ich möchte das böse Wort Stammtisch nicht sagen, aber tauschen sich aus, halten sich auf dem Laufenden. Ist das irgendwas, was man mit Aktenumläufen erledigen kann? Wie bleibt man ganz praktisch auf der Höhe dessen, was in den drei Verfahren passiert?
Also die genauen Abläufe möchte ich jetzt im Radio nicht schildern. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir ja alle am Standort in Karlsruhe tätig sind. Das heißt, die Kollegen kommen nach ihren Sitzungstagen oder Sitzungswochen immer wieder in der Dienststelle vorbei. Sie gehören alle einer Abteilung an, die diese Straftaten gegen Rechts- und eben auch gegen die Reichsbürgerszene bearbeitet. Wir verfügen aber auch über Möglichkeiten der Fernkommunikation und andere moderne Kommunikationsmittel, die dann sicherstellen, dass die Informationen auch schnellstmöglich zusammengeführt werden. Und wir nicht darauf warten müssen, dass zufällig die Sitzungsvertreter aus allen drei Gerichtsorten am gleichen Tag in Karlsruhe sind.
Dann stelle ich mir jetzt lebhaft Chatgruppen vor, die Sie sonst ja auf der anderen Seite eher beobachten, die es dann mutmaßlich geben könnte. Sind dann da auch persönliche, emotionale Äußerungen zu finden darüber, wie schnell oder eben nicht schnell es vorangeht? Sie haben es selber angesprochen, also insbesondere im Münchner Verfahren hat man den Eindruck, da ist ja quasi tagelang über die Frage, wie ein Angeklagter sein Pferd kennengelernt hat oder ähnliche Dinge gesprochen worden. Da geht es um Hellseherei, wo man sich ein bisschen fragt, wussten die Beschuldigten denn dann nicht, was auf sie zukommt? Also da geht es doch irgendwie gefühlt gar nicht voran, oder?
Also die Kolleginnen und Kollegen kennen natürlich aus den Ermittlungen schon die Angeklagten und ihr Umfeld und konnten sich ganz gut darauf einstellen, was sie erwarten würde. Und sie gehen professionell damit um, dass die ein oder andere Einlassung zu einer hochgezogenen Augenbraue oder einem Stirnrunzeln führt, haben sie ja auch den Zeitungen und diversen Kommentaren entnehmen können. Manches wirkt schon etwas skurril.
Und unterm Strich, jetzt nach allem, was Sie auch aus der Hauptverhandlung wissen, wie gefährlich war diese Gruppe für unseren Staat? Denn letztlich, wir haben immer über Umsturz gesprochen. Und ich denke, viele Menschen stellen sich die Frage, war das ernst? War das knapp? War das irgendwie ein völliges Hirngespinst und eine Stammtischidee? Wo sehen Sie es jetzt auf der Strecke?
Also ich kann nichts zu der Strecke sagen, weil die Hauptverhandlungen eben sich gerade mit diesen Fragen noch befassen müssen. Deswegen kann ich nur den Stand letztlich unserer Anklage wiedergeben. Die Ideen und Vorstellungen mancher Leute mögen sehr skurril gewesen sein und auch die Realisierungschancen tatsächlich nicht übertrieben groß. Aber wenn man sieht, welche Vorbereitungshandlungen getroffen worden sind, welche Waffen beschafft worden sind, mit welchem Personal man sich umgeben hat, dann sehe ich diese Gefährlichkeit genauso, wie sie dort niedergelegt war.
Es ist ja immer schwierig, Überleitungen zu den vielen Themen zu finden. Ich bleibe jetzt mal bei der Örtlichkeit. Das Verfahren läuft in Stammheim und wenn man da in Stammheim ist, das sind wir beide als Reporter ja auch häufig, da kommt auch immer wieder diese historische Dimension dazu. Und Sie haben es am Anfang auch die RAF erwähnt, von der man ja vielleicht auch gedacht hatte, oh, ist das wirklich heute noch ein Thema? Es gab damals den großen Komplex um Verena Becker, aber das ist ja auch schon wieder lange her. Und jetzt geht es aber zum Beispiel um Daniela Klette, die ja schon festgenommen ist. Es gibt eine Anklage wegen Raubüberfällen und anderen Straftaten, aber für die Sie nicht zuständig sind. Bei Daniela Klette und diesem Komplex gibt es zwei juristische Baustellen. Den einen werden wir dann in Verden verfolgen können, bald vor Gericht. Uns interessiert die andere Baustelle, für die Sie zuständig sind. Wird es bald eine zweite Anklage gegen Daniela Klette und dann einen zweiten Prozess geben, wo Sie dann als Staatsanwaltschaft drin sind?
Also die Staatsanwaltschaft in Verden, das Land, ist zuständig für die Raubüberfälle, hat dort ja Anklage erhoben. Der Prozess wird beginnen. Die Bundesanwaltschaft hat eben diese enge Zuständigkeit für die terroristischen Straftaten. Und da haben wir drei Vorfälle aus den 90er Jahren. Ein Anschlag auf die Deutsche Bank in Frankfurt, ein Anschlag auf die Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt und auf die US-Botschaft damals in Bonn. Diese Taten ordnen wir der RAF zu und Daniela Klette. Und deswegen ermitteln wir parallel zu dem laufenden anderen Verfahren. Die dortigen Ermittlungsergebnisse stehen uns auch zur Verfügung. Wir werten sie nur unter anderen Gesichtspunkten aus, weil wir natürlich andere Beweismittel brauchen. Es sind sehr viele Asservate beispielsweise in der Wohnung gefunden worden und diese aufwendige Auswertung dauert noch an. Es ist aber mit einer Anklage zu rechnen, die aber nicht verbunden werden kann, weil eben die Bundesjustiz mit ihren Staatsschutzdelikten völlig getrennt ist von den Vorwürfen der Allgemeinkriminalität der Landesjustiz. Und es gibt eben auch keinerlei Anhaltspunkte, das wird zum Teil ja auch kolportiert, dass diese Raubüberfälle noch der RAF zugeordnet werden könnten. Wir haben keinerlei Erkenntnisse, dass die RAF nach der Auflösung 98 fortbestanden hat, sodass diese beiden Kriminalitätsbereiche völlig getrennt sind.
Jetzt haben Sie drei Punkte, drei Anschläge der RAF angesprochen. Darf ich davon ausgehen, auch alle drei halten Sie für anklagbar und wo würden Sie anklagen?
Also wir müssen tatsächlich auch da das Ende der Ermittlungen abwarten und es dann bewerten. Es ist so, dass für die Zuständigkeit der jeweilige Tatort ein Anknüpfungspunkt sein könnte. Das wäre dann für die beiden hessischen Tatorte das Oberlandesgericht in Frankfurt. Für Bonn wäre es das Oberlandesgericht in Düsseldorf und als weiteren Anknüpfungspunkt gibt es den Ort der Festnahme der Beschuldigten. Das war Berlin, sodass auch das Kammergericht in Betracht käme.
Und darf ich das jetzt quantitativ lösen und sage 2:1:1, dann geht's nach Frankfurt?
Nein.
Viele Menschen haben rund um die Festnahme von Daniela Klette die Frage aufgeworfen, ob das hier eigentlich staatlich noch verhältnismäßig ist. So nach dem Motto, das ist doch alles ewig her. Der Generalbundesanwalt sagt ja selber, es gibt die RAF nicht mehr. Warum rückt man denn jetzt dieser älteren Frau mit allen Mitteln von Generalbundesanwalt und Bundeskriminalamt wegen so lange zurückliegender Taten noch auf die Pelle, sage ich mal, etwas flapsig? Ist das ein Argument, mit dem Sie etwas anfangen können? Ich meine, in wenigen Wochen beginnt historisch gesehen zum 50. Mal das Verfahren in Stammheim. Wir müssen konstatieren, es hat schon etwas Zeitgeschichtliches. Auf der anderen Seite waren es schwerste Straftaten.
Letzten Sommer hat der Bundesgerichtshof mit seinem 5. Strafsenat in Leipzig eine Entscheidung getroffen zur Strafbarkeit in Konzentrationslagern. Das ist über 80 Jahre her. Und in diesen Zusammenhängen hatte sich der Gesetzgeber entschieden, dass Mord nicht verjähren soll. Genauso wenig versuchter Mord oder die Beteiligung an diesen Taten. Das war eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers mit Blick auf die nationalsozialistischen Verbrechen. Er wollte aber kein Sonderstrafrecht schaffen, sondern hat diesen Gedanken verallgemeinert und hält diesen schwersten Angriff auch nach den Rechtsfolgen unseres Strafrechtssystems für so gewichtig, dass das Strafbedürfnis nie völlig endet. Und daraus ziehen wir letztlich den staatlichen Auftrag und auch die Rechtfertigung, die Taten weiter zu verfolgen. Man muss auch bei den Raubüberfällen, die ja parallel jetzt behandelt werden, sehen, wenn man nur schaut, was in der Wohnung aufgefunden worden sein soll, dass es sich eben nicht um eine harmlose Rentnerin gehandelt hat, die jetzt staatlicherseits mit Maßnahmen überzogen wird.
Und doch ist das eine ganz breite Haltung, die sagt, lasst doch diese alten Geschichten ruhen. Und warum macht ihr denn an der Stelle noch weiter? Ist das etwas, ist es juristisch nachvollziehbar, dass sie es tun, aber ist es etwas, was sie gesellschaftlich bewegt, dass es da doch auch Stimmen gibt, die sagen, muss denn das jetzt noch sein?
Ich fange vielleicht mal mit einem anderen Zusammenhang an. Die Frage, wie man mit früheren Verbrechen umgeht, wenn sich die Situation geändert hat, stellt sich ja an vielen Stellen. Aktuell stellt sie sich in Syrien, wie man mit Verbrechen potenzieller Art von Personen umgeht, die jetzt an die Macht kommen. Sie hat sich gestellt nach dem Ende der DDR. Sie stellt sich nach jedem Systemumbruch. Und wenn wir jetzt sagen, wir leben nicht mehr in der alten Bundesrepublik, was wollt ihr noch mit diesen klassenkämpferischen Verfahren? Das haben wir doch längst hinter uns gelassen. Dann muss man sich eben fragen, haben es denn die Opfer hinter sich gelassen, dass ihre Väter waren es relativ oft getötet worden sind? Ist es für die erledigt gewesen? Das ist sozusagen ein modernerer Ansatz, aber es ist eben auch eine ganz grundsätzliche Frage der Gerechtigkeit, ob es nicht bestimmte Straftaten gibt, die verfolgt werden müssen. Man mag dann bei den Rechtsfolgen all diese Dinge, die Sie angesprochen haben, den Zeitablauf, ein gewandeltes Verständnis, vielleicht auch ein weiteres strafloses Leben, gilt jetzt nicht für Frau Klette, eine Läuterung, all das mit einfließen lassen, aber das entbindet uns nicht, erstmal zu ermitteln.
Nach Syrien fragen wir Sie sofort. Eine letzte Frage noch, bitte zum Komplex Rote Armee-Fraktion und Daniela Klette. Da ist über die Polizei viel Häme hereingebrochen. Erstens über die Situation der Festnahme, die vorsichtig gesprochen unglücklich gelaufen ist. Frau Klette konnte ihre Komplizen offenkundig warnen, aber dann eben auch, weil es Journalisten schon gelungen war, eine Spur von Daniela Klette aufzunehmen mit Mitteln, ich sag mal letztlich des Internets, mit einer KI-gestützten Bildsuche hatte man Hinweise darauf, wo sie sich befunden hat, und die Ermittlungsbehörden haben das trotz jahrelanger Suche so im Ansatz nicht hinbekommen. Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, da haben wir gelernt, da brauchen wir jetzt ganz andere Möglichkeiten rechtlich wie tatsächlich, oder ist das sowas wie ein unglücklicher Glückstreffer gewesen, den Sie nicht überbewerten würden?
Ich bin insgesamt zurückhaltend, aus Einzelereignissen allgemeine Forderungen abzuleiten, insbesondere was strafprozessuale Befugnisse angeht. Wir müssen aber natürlich schon schauen, dass wir als Staat einigermaßen in der Lage sind, die modernen Möglichkeiten zu nutzen. Immer natürlich in der Abwägung mit den Grundrechten der Betroffenen und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz insgesamt. Wir können auch nicht alles machen, was technisch auf der Welt irgendwo möglich und vielleicht sogar legal ist, sondern wir müssen uns an ein europäisches und deutsches Gefüge halten. Aber diese Fälle, auch andere zeigen es, dass wir natürlich gucken müssen, dass wir an verschlüsselte Kommunikation herankommen, um beispielsweise Radikalisierungsprozesse aufzuklären. Ich wehre mich nur dagegen, einzelne Vorfälle wie in Solingen oder die Festnahme Klette dann zum Paradebeispiel zu machen, um eine ganz bestimmte Forderung damit zu untermauern.
Wir schauen auch auf die internationalen Themen, Themen mit internationalem Bezug, die Ihre Behörde betreffen. Und Sie haben gerade das Stichwort Syrien schon genannt. Da gibt es ja seit dem Sturz Assads eine neue Situation. Und Syrien klingt weit weg, aber es hat ja direkt mit Ihrer Behörde zu tun. Ich erinnere mich gut an das Verfahren am Oberlandesgericht in Koblenz. Da war ich auch im Gerichtssaal und es wurde dort erstmals festgestellt, was in Assads Gefängnissen passiert ist. Das war Staatsfolter. Also ein wichtiger Punkt damals. Jetzt eine neue Situation, der Sturz Assads. Und man fragt sich, wird es da jetzt weitere Verfahren geben? Sind das neue Anknüpfungspunkte auch für Ihre Behörde? Wie sehr beschäftigt Sie dieses Thema gerade? Wie intensiv ermitteln Sie?
Also Syrien beschäftigt die Bundesanwaltschaft schon sehr lange. Wir haben schon im Sommer 2011, kurz nach den ersten Unruhen, dort ein Strukturermittlungsverfahren eingeleitet. Das heißt, wir sammeln schon seit damals sämtliche Informationen, die Anhaltspunkte für Verbrechen bieten können, und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Und damit beschäftigen sich auch zwei Referate innerhalb der Bundesanwaltschaft. Einmal die Kriminalität durch das damalige Regime Assad und regimetreue Milizen bis hin eben zu dem Geheimdienst und andere Gruppierungen, die dort Verbrechen gegen die Menschlichkeit und massivste Einzeltaten begangen haben. Aber eben auch auf der anderen Seite andere Gruppierungen in diesem Bürgerkrieg, die eben mit terroristischen Methoden sich daran beteiligt haben und auch einfach als terroristische Vereinigung und eben dann aber auch mit Völkerstraftaten zu ahnden sind.
Und was hat der Sturz Assads jetzt für eine neue Situation geschaffen, konkret für Ihre Behörde? Also, Sie sind ja zuständig nach dem Weltrechtsprinzip, brauchen ja aber auch gewisse Anknüpfungspunkte nach Deutschland, damit es praktisch möglich ist. Also wie intensiv ermitteln Sie in diesen Tagen, Stunden zum Thema Syrien? Haben Sie da neue Anknüpfungspunkte für neue Haftbefehle? Nehmen Sie uns ein wenig mit in diese Welt.
Ist jemand aus der Behörde vor Ort?
Also die Bundesanwaltschaft hat durchgehend die Situation in Syrien im Blick. Rechtshilfe war bisher natürlich nicht möglich, weil wir uns natürlich auf Beweismittel, die mit den Methoden des Assad-Regimes gewonnen worden wären, ohnehin nicht hätten stützen können. Und für die Frage der Regierungskriminalität hätten sie uns eh keine Beweismittel gegeben. Das heißt, Rechtshilfeweg war versperrt und ist auch jetzt noch nicht etabliert, sodass weder wir noch das BKA einfach vor Ort agieren können. Wir sind also angewiesen auf Beweismittel, die international verfügbar sind. Es sind zum Teil ja Fotodateien aus Syrien herausgeschmuggelt worden, ausgewertet worden, die international zur Verfügung stehen. Und wir haben in Deutschland insoweit auch einen Vorteil, weil zahlreiche Opferzeugen in Deutschland Zuflucht gefunden haben und hier vernommen werden konnten. Daran hat sich jetzt erstmal nichts Grundlegendes geändert, sodass wir zunächst einmal hoffen, dass die ein oder andere Beeinflussung von Zeugen, die wir erleben mussten bei unseren Ermittlungen durch das Regime, nachlässt, weil vielleicht Angehörige nicht mehr so Angst haben müssen, wenn hier in Deutschland Zeugenaussagen gegen Regimeangehörige getätigt werden. Das wäre so ein erster Anfasser für eine verbesserte Beweislage. Im Übrigen müssen wir wirklich schauen, wie sich die Situation sortiert und ob uns neue spezifische Beweise dann zugänglich werden.
Die man ja aber auch Personen zuordnen muss. Also haben Sie konkrete Personen im Blick jetzt in der neuen Situation?
Also wir ermitteln schlicht weiter. Es ist so, dass nach meiner Kenntnis die Reisebewegungen von unterschiedlichen Gruppierungen noch nicht dazu geführt haben, dass bestimmte Personen bei uns angelandet wären. Und deswegen arbeiten wir eigentlich eher im normalen Modus weiter, aber eben mit täglicher Beobachtung der Lage.
Letzte Frage dazu. Sie sprachen die Beweise an. Da ergeben sich aber jetzt vielleicht auch neue Möglichkeiten, nicht nur mit Zeugen, sondern wir haben diese Bilder der offenen Gefängnisse und auch der Papiere, der Akten, die da liegen, gesehen. Also verfolgen Sie das auch ganz konkret? Und was wäre aus Ihrer Sicht jetzt wichtig vor Ort? Was wäre da wichtig, damit man vielleicht Material für künftige Prozesse hat?
Ja, aktuell wäre wichtig eine Form der Beweissicherung. Idealerweise natürlich durch eine internationale Organisation oder durch rechtsstaatliche nationale Behörden. Die Lage scheint mir aber derzeit noch so unübersichtlich zu sein, dass man hoffen kann, dass auf unterschiedlichem Wege Beweise oder Beweisteile wenigstens gesichert werden. Es ist aber so, dass ja das Land jetzt tatsächlich offener und zugänglicher ist, sodass ich ganz guter Dinge bin, dass Fotodokumentationen, andere Dinge uns in größerer Zahl erreichen und auch dann eine verlässliche Grundlage bilden.
Wir sprechen mit Generalbundesanwalt Jens Rommel über seine ersten Monate im Amt. Herr Rommel, in wenigen Tagen beginnt am Kammergericht in Berlin ein Prozess, in dem Sie den Angeklagten vorwerfen, wichtige Mitglieder einer Hamas-Kampfbrigade zu sein. Also wir haben im Grunde eine direkte Auswirkung des Konfliktes zwischen der Hamas und Israel in Deutschland. Und das ist etwas sehr Besonderes, denn bislang schien Deutschland für die Hamas nur ein Rückzugsraum zu sein. Das war jedenfalls über viele Jahre hinweg die Einschätzung der deutschen Sicherheitsbehörden. Was hat sich da verändert?
Die Hamas ist ja eine Terrororganisation im Nahen Osten. Wir haben aber schon länger erlebt, dass in Europa Aktivitäten vonstatten gehen. Das war tatsächlich Rückzugsraum natürlich für Kämpfer. Es war Finanzierungsraum, weil Gelder, die aus Europa in andere Weltregionen fließen, dort eine enorm höhere Kaufkraft haben und Extremes bewirken können. Das sehen wir auch beispielsweise beim IS. Und wir mussten eben jetzt erleben, dass auch Waffen und andere Gerätschaften in Europa gelagert werden. Nicht nur für den Einsatz wieder im Nahen Osten, sondern auch für Anschläge in Europa. Das zeigt eben die gesamte Gefährlichkeit von Organisationen, die nicht nur eine lokal begrenzte Agenda verfolgen, sondern bereit sind, diesen Kampf, diese Verunsicherung eben auch in Regionen zu tragen, die sie entweder aus ideologischen Gründen ablehnen oder eben strategisch eine Form von Unterstützung für die eine oder andere Seite untergraben wollen.
Sie haben bei den Ermittlungen einen Teil der Waffen, von denen Sie davon ausgehen, die Hamas habe sie für einen Angriff quasi in der Erde verbuddelt, im Wortsinne. Ein Teil dieser Waffen haben Sie gefunden, auch ganz praktisch ausgegraben mit Hilfe von ausländischen Polizeibehörden. Sie vermuten aber, dass da noch mehr Waffen hätten sein können oder sein sollen, die Sie nicht gefunden haben. Wie ist Ihre Vorstellung, welches Szenario hätte da auf Deutschland zukommen können, wenn Sie da nicht eingeschritten wären?
Also ich möchte nicht spekulieren, dort wo ich nicht beweisen kann, welche Pläne im Einzelnen verfolgt wurden. Wir haben aber natürlich andere Konstellationen, wo sich Personen bereit erklärt haben, beispielsweise einen Anschlag auf das schwedische Parlament zu verüben. Das gibt so einen Eindruck davon, wie ein Waffeneinsatz aussehen könnte.
Also ein Angriff, wenn ich das jetzt übertrage, auf den Bundestag, auf israelische Einrichtungen in Deutschland?
Wie gesagt, ich möchte keine einzelne Einrichtung nennen, bei der ich das nicht belegen kann durch einen Plan. Aber wenn Sie noch ein paar andere Ereignisse Revue passieren lassen, wir haben München einen Attentäter erlebt, der dann von der Polizei erschossen wurde in der Nähe israelischer Einrichtungen. Wir hatten diese Konstellation mit Stockholm. Es gibt andere Konstellationen im europäischen Ausland. Es sind eben oft dann symbolträchtige Einrichtungen, entweder Israels oder aus Sicht der Täter, von Verbündeten Israels.
Die Realität dieser Bedrohung und dieser Anschläge möchte ich nicht in Frage stellen. Trotzdem würde ich gerne auf einen Fall im Ende des vergangenen Jahres zu sprechen kommen, den Ihre Behörde übernommen hat. Es geht um den mutmaßlichen Anschlagsplan von Omar A. Da war der Eindruck, er könnte israelische Einrichtungen angreifen. Er kam in Untersuchungshaft. Und wenn ich es richtig sehe, sieht die Sachlage inzwischen ganz anders aus. Er ist freigelassen worden. Er hat offenbar von Anfang an mit den Ermittlungsbehörden umfänglich kooperiert, hat beispielsweise sein Handy sofort entsperrt. Das ist ja mal eine der ganz großen Hürden. Kommt man an das Mobiltelefon eines Tatverdächtigen dran? Und mein Eindruck ist, inzwischen sehen Sie das eher so, dass da möglicherweise dubiose Nachrichtenhändler Sicherheitsbehörden etwas verkauft haben als Ergebnis, was gar nicht war. Können Sie uns ein bisschen Licht in diesen Fall bringen? Ist das ganz anders gelaufen, als Sie ursprünglich dachten?
Also tatsächlich haben wir im Oktober 2024 einen Libyer festgenommen. Wir sind davon ausgegangen, dass er im Auftrag des Islamischen Staates, also IS, einen Schusswaffenanschlag auf die israelische Botschaft in Berlin begehen wollte. Deswegen haben wir ihn vorläufig festnehmen lassen und ihn dann auch in Untersuchungshaft genommen, weil wir von einem dringenden Tatverdacht genau dieser Tat ausgegangen sind. Vor wenigen Tagen haben wir dann seine Freilassung angeordnet und auch die Aufhebung dieses Haftbefehls beantragt. Und in der Tat ist es so, dass nach dem jetzigen Ermittlungsstand die Beweismittel den dringenden Tatverdacht nicht mehr tragen. Welche Beweismittel das im Einzelnen sind und welche Überlegungen wir da angestellt haben, kann ich jetzt hier nicht mitteilen.
Es war ja schon ein krasser Fall. Ich erinnere mich an dieses Wochenende, Samstagabend die Festnahme, Sonntag dann der Hubschrauber landet in Karlsruhe. Ja. Wir haben auch groß berichtet über den Verdacht. Das haben wir zum Glück auch betont, dass es so einer ist. Aber wie sehr beschäftigt Sie das auch, wenn man vielleicht falsch liegen ist immer relativ, aber jetzt merkt, oh, das war der dann doch nicht so.
Also es ist schwierig, wenn sich die Beweislage dahingehend verschlechtert, dass Klar ist, den Verdacht können wir nicht aufrechterhalten, wir können nicht anklagen und wir können die Person natürlich bei dieser Lage auch keinen Tag länger in Untersuchungshaft belassen. Das ist doppelt misslich, weil sich danach herausstellt, dass ein Unschuldiger wochenlang in Untersuchungshaft saß. Und es ist natürlich abhängig davon, woran jetzt genau diese Beweislage gescheitert ist, auch die Frage, ob das Auswirkungen auf andere Verfahren hat. Zum damaligen Zeitpunkt war der dringende Tatverdacht aber gegeben. Wir hatten Beweismittel, die den gestützt haben und die Gefahr wäre auch real und schwerwiegend gewesen. Und deswegen hatten wir der Tat auch dieses Gewicht beigemessen, das dann auch den Niederschlag in den Medien gefunden hat.
Aber zu den Beweismitteln haben doch Behördenzeugnisse deutscher Sicherheitsbehörden gehört, die sich, wie wir heute wissen, auf letztlich Informationen beziehen, die man gekauft hat über Nachrichtenhändler, nenne ich es mal. Menschen, die, das haben wir auch in anderen Verfahren, vor dem Kammergericht läuft gerade ein Spionageverfahren gegen genauso einen Nachrichtenhändler, sehen wir, dass da offenbar Menschen durchaus eine Menge Geld von deutschen Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, möglicherweise die Polizei, bekommen für vermeintlich brisante Informationen. Wenn das hilft, will ich dagegen nicht sagen. Wenn das aber quasi gefälschte und gebastelte Informationen sind, die einen Menschen ins Gefängnis bringen und sie letztlich dann auch ihren Haftbefehl darauf stützen, wird es doch ein bisschen bedenklich, oder liege ich da falsch?
Also die zahlreichen Einzelheiten, die in der Frage steckten, kann ich nicht bestätigen. Ich habe aber gerade in meiner Antwort schon angedeutet, dass neben dem Freiheitsentzug für den Unschuldigen für mich die Frage ist, welche Auswirkungen das auf andere Verfahren hat, auf die Verlässlichkeit von Beweismitteln. Und das müssen wir natürlich genau in den Blick nehmen, damit solche Fälle wirklich vermieden werden.
Die Zielgerade für unser Gespräch ist bald in Sicht, aber noch nicht ganz. Wir haben noch so ein, zwei Themen und eins davon, das ist Nord Stream und das ist deine Baustelle, Holger.
Sicher auch eines der ganz, ganz spannenden Ermittlungsverfahren in Ihrem Haus und eines, über das Sie bislang relativ wenig gesagt haben. Möchten Sie uns mitnehmen, wo stehen die Ermittlungen? Nach meinem Eindruck haben Sie ja einige Personen namentlich benannt für sich, die Sie für die mutmaßlichen Täter halten, die mit einem Segelboot in Richtung der Pipeline gefahren sind, um sie dann zu sprengen. Und es gab ja auch schon eigentlich die große Zuversicht, man könnte einen Haftbefehl vollstrecken.
Also wir reden ja über die Anschläge gegen die Gaspipelines in der Ostsee im September 2023, bei denen wahrscheinlich niemand damit gerechnet hätte, dass überhaupt Verantwortliche namhaft gemacht werden können. Das ist der Bundesanwaltschaft letztes Jahr gelungen ist, Verfahren nicht mehr gegen Unbekannt führen zu müssen, sondern gegen konkrete Personen einleiten zu können, habe ich tatsächlich als Erfolg eines zähen Bemühens der Kolleginnen und Kollegen empfunden. Der Verfahrensstand ist tatsächlich so, dass wir uns bemühen, weitere Beteiligte ausfindig zu machen, ihre Motivation aufzuklären und bei dieser Motivation zu versuchen zu erhellen, ob es eine direkte oder indirekte, echte oder verdeckte staatliche Steuerung gegeben haben könnte. Das ist der Stand der Ermittlungen, die Konstellation in der Ostsee vor einem bewaffneten Konflikt, zeitlich jedenfalls gelagert in einem sehr unübersichtlichen geopolitischen Umfeld, macht es allerdings sehr mühsam, dort voranzukommen.
Viele der Spuren, die Sie gefunden haben, viele der Personen, die Sie namhaft machen konnten, deuten auf die Ukraine hin. Ist das für Sie die Richtung, in die das Ganze läuft? Oder ich frage pointierter, ist Russland als möglicher Verursacher dieser Anschläge für Sie inzwischen ausgeschlossen?
Wir ermitteln tatsächlich immer noch offen in alle Richtungen, weil wir noch lange nicht alle Beteiligten ausfindig gemacht haben und ihre Motive und wie es dazu gekommen ist, sprich durch wen es dazu gekommen sein könnte, noch nicht erhellt sind. Das ist tatsächlich aber ein schwieriges Feld, weil es ja auch dort die Konstellation gibt, dass jemand vorgeschickt wird oder mit gezinkten Karten gespielt wird.
In einem Fall hatten Sie einen konkreten Haftbefehl. Sie waren sicher, Sie wissen, wo der Beschuldigte in Polen lebt. Sie waren zuversichtlich, die polnischen Behörden würden ihn festnehmen, wenn man auf den Weg vertraut, der seit vielen Jahren zwischen Deutschland und Polen und vielen anderen Ländern im Wege des europäischen Haftbefehls funktioniert. Da muss man doch konstatieren, das hat nicht geklappt. Der Mann ist entkommen und letztlich sind Sie vom polnischen Staat verhöhnt worden, oder? Wie haben Sie das empfunden?
Also zu etwaigen noch nicht vollstreckten Haftbefehlen äußere ich mich immer noch nicht. Genauso wenig wie zu anderen verdeckten Maßnahmen. Und das gilt auch für den gesamten Bereich der Rechtshilfe, der aus meiner Sicht nur funktioniert in gegenseitigem Vertrauen.
Auf der anderen Seite hat die polnische Regierung auf Twitter sehr deutlich gesagt, hätten sie es doch nur richtig ins Schengen-System eingestellt, wäre es ja gut gegangen. Ich will Sie da jetzt nicht über Gebühr quälen, aber gibt es ja nun Äußerungen der polnischen Regierung dazu.
Ja, aber meine Überzeugung, dass wir solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit erörtern, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, wird nicht dadurch erschüttert, dass ausländische Stellen das anders handhaben oder ich mich veranlasst sehen würde, auf Presseäußerungen da zu reagieren.
Dann eine letzte Frage zu diesem Komplex. Wie lange werden Sie diese Ermittlungen führen? Andere Anrainerländer der Ostsee haben ja für sich schon beschlossen, da ist eigentlich nicht mehr viel zu holen. Sie haben darauf hingewiesen, Sie haben durchaus einige Ermittlungserfolge gehabt. Gibt es so etwas wie ein natürliches Ende für die Ermittlungen oder ist das Referat auf Ewigkeit verdammt, die Ostsee abzusuchen?
Wir haben ja heute in anderem Zusammenhang schon drüber gesprochen, dass es eine Obergrenze gibt für die Ermittlungen. Das ist die Verjährung. Dann wäre natürlich wirklich Schluss. Das ist aber natürlich nicht immer das Ende, sondern es kann insofern zu Ende gehen, dass wir Ermittlungserfolge haben, die zu einer Anklage führen könnten oder dass sich eben gegen bestimmte Personen der Verdacht nicht erhärten lässt, dann wird das Verfahren auch eingestellt. Aber dass der Gesamtkomplex sehr schnell zum Ende kommen könnte, dafür habe ich keine Anhaltspunkte.
Wir bleiben bei einem Fall mit internationalem Bezug. Es gab in Berlin am Kammergericht eine Verurteilung im sogenannten Tiergartenmord. Der verurteilte Täter sitzt aber nicht mehr im Gefängnis. Er wurde freigelassen und war Teil einer größeren internationalen Aktion, in der politische Gefangene aus Russland freikamen und in diesem Zuge eben auch der sogenannte Tiergartenmörder. Wenn wir das öffentlich, wurde das ja relativ klar kommuniziert, richtig verstanden haben, hat die Regierung das so entschieden und Ihre Behörde war dagegen. Ärgert Sie das heute noch oder wie schwierig war diese Situation auch aus der Sicht Ihrer Behörde?
Also den Gefangenenaustausch als solchen hat natürlich die Regierung allein mit internationalen Partnern organisiert. Es waren ja eine erhebliche Anzahl von Personen, die aus Russland und Weißrussland freigekommen sind und im Gegenzug etwa halb so viele Personen, die nach Russland überstellt worden mussten. Das war allein politisches Geschäft der Regierung. Die Bundesanwaltschaft war insofern gefordert, weil wir als Vollstreckungsbehörde für den Tiergartenmörder zu entscheiden hatten, ob wir ihn praktisch für diesen Gefangenenaustausch freigeben, also auf die Vollstreckung des Restes seiner Freiheitsstrafe verzichten.
Des großen Restes. Sehr großen Restes.
Dazu muss man wissen, er ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden mit besonderer Schwere der Schuld. Das Kammergericht hatte eben festgestellt, dass es ein Auftragsmord im staatlichen russischen Auftrag war, dem ein tschetschenischer Oppositioneller in Berlin mitten in unserer Hauptstadt zum Opfer gefallen ist. Und zu diesem Zeitpunkt des Austauschs hatte der Verurteilte unter Anrechnung der Untersuchungshaft knapp 5 Jahre dieser lebenslangen Freiheitsstrafe verbüßt. Für mich war dann zu entscheiden, ob die Vollstreckungsinteressen, das öffentliche Interesse, dass die Strafe verbüßt werden soll, andere Interessen überwiegt, hier außenpolitische Nachteile, die der Bundesrepublik drohen könnten. Und für mich war eben von besonderem Gewicht die Schwere der Tat, das besondere Gepräge dieses staatlichen Auftragsmordes direkt in einer anderen Hauptstadt und die kurze Dauer der bisherigen Verbüßung, sodass ich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass die Vollstreckungsinteressen andere Interessen überwiegen und ich die Entscheidung so nicht getroffen hätte.
Das ist ja eine außergewöhnliche Situation. Klar, Sie sind politischer Beamter, aber es ist ja wirklich selten, dass dann der Justizminister oder die ganze Regierung sagt, wir sehen das jetzt anders als Sie, Herr Generalbundesanwalt. Also wie sehr hat Sie das beschäftigt? Da geht es ja nicht nur um Paragraphen.
Ja, aber es hilft dem Juristen natürlich schon, wenn es nach Strafvorschriften und Paragraphen geht. Die Vorschrift 456a der Strafprozessordnung sieht die Möglichkeit ja vor, auf den Rest der Freiheitsstrafe zu verzichten, wenn jemand ins Ausland abgeschoben wird. Und wir haben andere Vorschriften in der Strafprozessordnung zum Staatsschutz, die eben auch ermöglichen, Nachteile, die der Bundesrepublik drohen, zu berücksichtigen. Insofern gibt es diese Verbindung schon, das zu berücksichtigen, dass die Bundesregierung die außenpolitischen Belange, die bündnispolitischen Belange und humanitäre Erwägungen anders gewichtet hat, das konnte ich gut akzeptieren, weil das aus meiner Sicht eben auch eine rechtmäßige Abwägung war.
Also eine rechtmäßige Weisung dann auch, die ja vorgesehen ist. Aus Ihrer Sicht, okay.
Aus meiner Sicht war die Weisung rechtmäßig, sonst hätte ich sie ja nicht befolgen dürfen. Sie entsprach aber eben nicht meiner Überzeugung, weil für mich die Justizinteressen, die Interessen der Öffentlichkeit an der Vollstreckung dieser Strafe überwogen hätten.
Zustande gekommen und notwendig geworden ist dieser Austausch ja unter anderem wegen der aktuellen extrem aggressiven Haltung, die Russland gegenüber weiten Teilen der internationalen Welt an den Tag legt. Dazu gehören viele Dinge, die auch Ihre Behörde betreffen, die rund um Sabotage, Spionage gehen. Man weiß gar nicht, wo man jetzt anfangen sollte, Sie da nach einzelnen Verfahren zu fragen. Da werden mutmaßlich Nachschublinien für die Ukraine angegriffen. Immer wieder ein Thema in den vergangenen Wochen und Monaten sind Drohnensichtungen in Deutschland, die mutmaßlich auch mit Russland zu tun haben könnten. Ist das etwas, was Ihr Haus beschäftigt? Ermitteln Sie im Zusammenhang mit diesen, ich nenne es mal, Übergriffen?
Also uns werden von den Landesbehörden tatsächlich häufiger als früher solche Drohnensichtungen gemeldet. Die schauen wir uns unter dem Gesichtspunkt der Spionage an. Das heißt, wir bräuchten einen Anhaltspunkt dafür, dass in irgendeiner Form ein ausländischer Geheimdienst dahinter steckt. Und bislang scheitern diese Überlegungen schlicht daran, dass man keinerlei Anfasser bekommt. Man hat die Drohne nicht, den Piloten nicht und kann wirklich nicht im Ansatz nachweisen, für wen sie mit welchem Ziel tätig geworden ist. Aber die Zahl der Sichtungen nimmt ersichtlich zu.
Was ist das prozessual bei Ihnen? Ein Beobachtungsvorgang? Wie gehen Sie damit um?
Also das wird bei uns vorgelegt von den Landesstaatsanwaltschaften für die Frage, ob ein Anfangsverdacht für ein Delikt in unsere Zuständigkeit gegeben ist. Das wäre klassisch eben die geheimdienstliche Agententätigkeit, sprich die Spionage, und dann legen wir einen Überprüfungsvorgang an, und wenn es aber keine Anhaltspunkte gibt, können wir da auch nicht weitermachen.
Haben Sie das Problem im eigenen Haus, Drohnen über der Bundesanwaltschaft, insgesamt ein Angriff möglicherweise auf Ihr Kommunikationsverhalten? Da würde mir jetzt nicht nur Russland einfallen. Wir haben rund um die Recherchen bei Nord Stream auch immer wieder den Eindruck gehabt, auch die in Anführungszeichen Freunde könnten in so einer Richtung unterwegs sein.
Also ich habe keine Erkenntnisse dazu, ich muss aber auch sagen, wenn ich sie hätte, könnte ich sie nicht im Radio erzählen. Ich glaube aber, dass der Überflug über eine Staatsanwaltschaft auch weniger spannend ist als beispielsweise über ein Militärgelände.
Wie ist denn die aktuelle Gefährdungslage in Sachen Terrorismus? Wir haben ja schon viele Themen angesprochen. Ich erinnere mich aber auch an die Zeit vor Weihnachten, da wurde die Gruppe unter dem Titel Sächsische Separatisten festgenommen. Also auch der Rechtsextremismus ist noch auf dem Tisch. Also was ist aus Ihrer Sicht gerade die größte Bedrohung und wie bewerten Sie so ganz allgemein gesagt die Lage gerade in Kurzform?
Die Lage ist immer noch unruhig und angespannt. Wir sind ja relativ glücklich durch zwei große Ereignisse letztes Jahr gekommen. Das vergisst man ja inzwischen fast, dass Europameisterschaft und Olympische Spiele nicht überschattet waren durch insbesondere islamistischen Terrorismus. Das kann man aber so natürlich nicht mehr stehen lassen, nachdem wir Mannheim, Solingen und in anderem Zusammenhang jedenfalls mal jetzt Magdeburg erleben mussten. Ich sehe keinen Raum für Entwarnung, weil die Ursachen ja nicht sich verändert hätten. Und wenn wir die Weltlage insgesamt anschauen, gibt es zwar ein kleines Aufatmen in Syrien, vielleicht sogar auch im Nahen Osten, aber die Lage insgesamt bleibt sehr bedrohlich.
Gehen Sie daran in Ihrer praktischen Arbeit einfach, so wie wir es eingangs bezogen auf das vergangene Jahr besprochen haben, ergebnisoffen, oder gibt es bei Ihnen so etwas wie eine Grundvermutung, was die nächste große Baustelle sein wird, die Ihnen in den kommenden Wochen bevorsteht?
Also die Vielzahl von Themen und die Bandbreite, mit der wir es derzeit zu tun haben, lässt überhaupt keinen Raum für eine Schwerpunktsetzung über das hinaus, was strafprozessual geboten ist. Wir sind ja ohnehin verpflichtet einzuschreiten, wenn es Anhaltspunkte gibt, und können uns praktisch die Agenda nicht selbst setzen. Es gibt aber natürlich Spielräume, wo wir tätig werden. Im Moment sind wir aber so ausgelastet mit all den Dingen, die wir angesprochen haben, vielen Festnahmen aus dem vergangenen Jahr, die jetzt in diesem Jahr zu Hauptverhandlungen führen, sodass ich da keine Prognose wage.
Hat der Generalbundesanwalt für Menschen, die unter ähnlichem Stress stehen, einen Tipp, wie geht man persönlich damit um? Haben Sie eine persönliche Resilienz- oder Anti-Stress-Empfehlung?
Also ich glaube, ein bisschen Abstand von der Tätigkeit räumlich und geistig am Abend und am Wochenende schadet nichts.
Ich habe noch einen letzten Punkt, der noch ein anderes Thema kurz nur streift. Eine eher ungewöhnliche Situation, die ich neulich im Gerichtssaal hier in Karlsruhe erlebt habe. Da war die Revisionshauptverhandlung im Fall Jeboa. Also es geht um den Anschlag auf ein Asylbewerberheim 1991 im Saarland. Und es gab eine Verurteilung eines Täters in Koblenz. Und ihre Behörde hatte Revision eingelegt mit dem Ziel, dass der Täter wegen noch mehr Taten, versuchten Mordes verurteilt werden soll. Also Bundesanwaltschaft als Staatsanwaltschaft geht in Revision. Jetzt saß ich dort und wir alle im Gerichtssaal, und der Vertreter der Bundesanwaltschaft im Gerichtssaal beantragt dort, die Revision der Bundesanwaltschaft zu verwerfen. Und da bin ich erstmal zusammengezuckt und habe gedacht, habe ich das jetzt falsch verstanden? Aber es war genau so. Und ich habe dann gelernt, die Revision hat eine Abteilung, ich vereinfache, aus ihrem Haus eingelegt, und die Vertretung im Gerichtssaal eine andere. Aber ich habe das so noch nie erlebt. Wie ungewöhnlich war das für Sie, und kann das nach außen nicht auch total komisch rüberkommen?
Also die Situation, dass die Revisionsstaatsanwaltschaft vor dem Bundesgerichtshof eine andere Meinung hat wie die einlegende Staatsanwaltschaft, erleben wir im Alltag bei Staatsanwaltschaftsrevisionen der Länder.
Das habe ich auch schon oft erlebt.
Das Urteil für rechtsfehlerhaft halten und unsere Revisionsabteilung dann aber beispielsweise diesen Rechtsfehler nicht erkennen kann oder er sich nicht ausgewirkt hat im Urteil, und wir dann auch eine Verwerfung dieser Revision beantragen. Tatsächlich agieren unsere beiden Ermittlungsabteilungen, die für Spionage und Völkerstrafrecht einerseits und die für Terrorismus andererseits, zunächst auch wie eine Landesstaatsanwaltschaft, die ermittelt, die Hauptverhandlung begleitet und dann die Revision einlegt und begründet. Und dann wandern die Akten tatsächlich bei uns im Haus in die Revisionsabteilung, die dann mit dem Blick des Revisionsrechtlers drüber geht. In aller Regel findet dort dann entweder gleich ein Gedankenaustausch statt, ob das zusammenzuführen ist oder ob es überhaupt gar keine Diskrepanz gibt oder ob man das Gespräch weiter führen muss. Das ist für die Außenwirkung, glaube ich, die bessere Lösung, als letztlich dann mit der Botschaft zu landen, wie Sie sie jetzt erlebt haben. Generalbundesanwalt legt Revision ein und beantragt die Verwerfung derselben Revision.
Also bleibt womöglich eher die Ausnahme. Das Urteil kommt in den nächsten Tagen, ich glaube am 23. Januar. Und ich denke, das war unser Gespräch über sehr, sehr viele Themen, die wir gestreift, aber auch vertieft haben. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren im Studio Karlsruhe. Vielen Dank, Herr Rommel, für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Holger, was gibt's eigentlich Neues bei deinem Podcast? Sprechen wir über Mord? Was gibt's für Themen? Was habt ihr vor?
Naja, auf jeden Fall alle 14 Tage, immer montags eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Aber tatsächlich, schön, dass du es ansprichst. Wir sind auf dem SWR Podcast Festival in Mannheim. Das ist ab dem 14. März und eine ganze Reihe von wirklich ausgesprochen spannenden Podcasts sind dort live auf unterschiedlichen Bühnen. Sprechen wir über Mord mit Thomas Fischer und einem ganz besonderen Gast aus der Justiz. Vielleicht verrate ich sie an dieser Stelle. Es ist die Präsidentin des Deutschen Richterbundes, Andrea Titz, die bei uns auf der Bühne sitzt und diesen Abend bestreitet. Wir sind am 14. März in der Alten Feuerwache in Mannheim. Karten gibt es auf podcastfestival.de. Wer Interesse hat, einfach mal reinklicken. Da sind noch eine ganze Reihe anderer spannender Podcasts in den Tagen nach dem 14. März in Mannheim.
Frau Titz kennen wir ja ganz gut aus dem NSU-Prozess als Pressesprecherin des Oberlandesgerichts.
Als sehr pointierte Pressesprecherin. Wir werden mit ihr einen Fall besprechen, den sie als Staatsanwältin bearbeitet hat. Und über den Fall hinaus, denke ich, eine ganze Reihe von spannenden rechtspolitischen und ganz praktischen Fragen. Zum Beispiel im Umgang zwischen Pressesprecherin und Vorsitzenden in einem Gerichtsverfahren besprechen. Da haben wir ja bei NSU auch so die eine oder andere Erfahrung mit ihr gemacht.
Und wenn ich dich schon da habe, in unserem Gespräch mit dem Generalbundesanwalt tauchte der Begriff Stammheim häufiger auf. Da spielt jetzt noch die Musik, aber eben auch damals zu Zeiten der RAF. Und auch dieses Thema hat dich in den letzten Monaten extrem intensiv beschäftigt. Warum?
Weil wir in der ARD den 50. Jahrestag des Beginns des ersten Stammheim-Verfahrens, also des einen großen Strafverfahrens, über das man bei der Geschichte der Roten Armee-Fraktion immer wieder spricht, das Verfahren unter anderem gegen Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin. Dieses Verfahren jährt sich zum 50. Mal, dass es eben in Stuttgart Stammheim begonnen hat. Und dieses Verfahren war Anlass für ganz viele Mordanschläge, die die Rote Armee-Fraktion rund um diesen Prozess begangen hat, weil sie das nicht hinnehmen wollten. Weil man die Hoffnung hatte, man könne die Gefangenen freipressen. Man hatte die Hoffnung, man könnte insgesamt den Staat zu Dingen zwingen, die der Staat aber ganz anders gesehen hat und weite Teile der Gesellschaft auch. Das nehmen wir in der ARD zum Anlass, unterschiedliche Dinge in den Programmen zu machen. Dazu gehört ein, glaube ich, sehr spannender fiktionaler Film, also eine Art Spielfilm aus Stammheim, aus dem Gefängnis, aus dem siebten Stock, in dem die Terroristen damals gelebt haben. Aber auch ein Dokumentarfilm, den ich zusammen mit meinem Kollegen Thomas Schneider gerade am Machen bin, der das Schicksal von Kindern, sind heute erwachsene Menschen, aber damals Kindern beleuchtet, deren Väter von der Roten Armee-Fraktion ermordet worden sind und deren weiteres Leben davon im Grunde geprägt worden ist. Und als ich vorhin Generalbundesanwalt Rommel gefragt habe, ob denn das eigentlich nicht für viele Menschen in der Gesellschaft nicht mehr so großes Thema ist, habe ich genau etwas aufgenommen, was wir in diesem Film immer wieder erlebt haben, dass uns die Menschen, die ihre Eltern verloren haben, halt klipp und klar sagen, für uns hört das überhaupt nie auf. Und ihr tut immer so, als wenn das vorbei ist und wenn die Terroristen jetzt sich äußern, dann sind sie in Freiheit, aber unsere Eltern sind ja für immer verloren. Also das wird, glaube ich, auch ein sehr spannender und eindrücklicher Film.
Wann läuft er?
Am 19. Mai sind sowohl unsere Dokumentation als auch der Film über Stammheim im Ersten in der ARD, in der ARD-Mediathek zu sehen. Und es wird rund um diesen Tag auch nochmal eine Diskussionsrunde gehen, übrigens auch mit dem Generalbundesanwalt. Da werden wir über diese Fragen von ja, letztlich abwägen, Leben gegen Leben, die Frage, wann ist eine Strafe verbüßt, was kann man von Terroristen erwarten, diese Dinge werden wir da besprechen.
Und dieses Thema, letzter Punkt, ist gerade sehr präsent. Wer den Tatort am vergangenen Sonntag gesehen hat, da geht es in einem aktuellen Fall auch um Stammheim und diese Abwägung. Darf man den Staat, kann man den Staat eigentlich erpressen? Muss der darauf eingehen oder nicht? Schaut mal in die Mediathek, da gibt es den Film und auch eine kleine Ergänzung, ein Webvideo von mir rund um die rechtlichen Fragen dort. So, das war unsere Folge der Justizreporterinnen heute hier aus dem Studio in Karlsruhe. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik natürlich auch habt oder Themenvorschläge, meldet uns gerne an justizreporterinnen@swr.de. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.